Das NDR 2 Update um 12 mit Jan Krümpel.
Ein bisschen Abkühlung gab es im Norden durch Unwetter in der vergangenen Nacht, dafür aber auch einige Einsätze für die Feuerwehr. In Venezuela gehen die Rettungsarbeiten nach dem schweren Erdbeben nur langsam voran. Und die Vorrunde der Fußball-WM ist durch, jetzt geht's ins Sechzehntelfinale und damit in die K.O.-Phase. Ja, es war fast schon eine Erlösung in der vergangenen Nacht. Ich habe beim Gewitter erstmal alle Fenster aufgerissen, damit die Hitze irgendwie aus der Wohnung kommt. Und das werden vermutlich viele bei uns im Norden genauso gemacht haben. Gleichzeitig gab es durch diese Unwetter viele Einsätze für die Rettungsdienste, vor allem in Niedersachsen. Thomas Stahlberg hat für NDR 2 den Überblick. Da hat es vor allem Ostfriesland getroffen.
Das Gewitter kam in drei Wellen, sagt ein Sprecher der Polizei Aurich. Kurz vor Mitternacht schlug ein Blitz in eine Scheune im Südbrokmerland ein. Sie brannte. In der Gemeinde Ihloh traf der Blitz einen Mann, der leitendes Material angefasst hatte. Er ist laut Polizei für etwa eine Minute bewusstlos gewesen, kam dann ins Krankenhaus. Am Morgen dann Blitzeinschlag in Middels im Kreis Aurich. Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehren in Emden und Leer mussten Bäume von den Straßen räumen, die nach Blitzeinschlag umgeknickt waren. Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und umgeknickte Bäume hatte es am Nachmittag in Winsen im Kreis Harburg gegeben. Im Stoteler See im Kreis Cuxhaven suchten Taucher am späten Nachmittag nach einem vermissten Badegast. Nach einer Stunde konnten sie einen 39-Jährigen aber nur noch tot bergen. Die Gewitter sollen im Tagesverlauf abziehen. Laut deutschem Wetterdienst bleibt es aber noch heute bei extremer Hitze. Nur im Nordwesten soll es etwas erträglicher sein. Die Bahnunternehmen raten weiterhin von Reisen mit dem Zug ab.
Dankeschön, Thomas. Ja, und in Schleswig-Holstein hatten die Rettungsdienste auch keine ruhige Nacht. Da gab es über 300 Einsätze. Moritz Mayer, NDR 2 Kiel. Wo waren die Unwetter bei euch besonders heftig?
Also vor allem rund um die Schlei ist die Feuerwehr über die Nacht zu dutzenden Einsätzen ausgerückt, wegen Bränden oder umgestürzter Bäume. Das haben mir mehrere Feuerwehrsprecher gesagt. In Rabenholz bei Kappeln zum Beispiel ist gegen Mitternacht ein Blitz in ein Reetdachhaus eingeschlagen. Das ist daraufhin komplett abgebrannt. Im Westen des Landes da vor allem Dithmarschen getroffen. Allein dort zählt die Feuerwehr seit gestern Abend rund 90 Einsätze wegen der Unwetter. Und bei Bargfeld-Stegen im Kreis Stormarn, da könnte laut Feuerwehr eine Windhose durchgezogen sein. Da hat es etwa 60 Bäume umgehauen. Die Feuerwehren sprechen insgesamt von einer turbulenten Nacht. Es sei aber alles noch im Rahmen gewesen. Manche Regionen, die haben einfach viel Regen abbekommen, zum Beispiel Nordfriesland oder der Kreis Plön.
In Hamburg war die Unwetternacht dagegen ruhiger. In Mecklenburg-Vorpommern gab es auch nur wenige Einsätze. Da hat NDR2-Reporterin Jolien Wagner-Stein die Lage für uns im Blick.
Bäume und Äste auf den Straßen und ein Blitzeinschlag in einer Kita in Schwerin. Laut Feuerwehr musste aber nur ein Fahrzeug ausrücken, um nach dem Rechten zu schauen. Gebrannt hat es dort nicht und es gab auch keine Verletzten. In allen anderen Landkreisen ist es laut unserer Reporter aus den Regionalstudios noch ruhig. Feuerwehr und Polizei melden noch keine Einsätze. In der kommenden Nacht könnte sich die Lage aber verändern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen bis 100 km/h. Bis dahin heißt es schwitzen, denn bis zum Abend soll es mit Höchsttemperaturen zwischen 35 und 40 Grad extrem heiß bleiben. Einen Temperaturrekord in Mecklenburg-Vorpommern gab es gestern. In Suku im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden 40,9 Grad Celsius gemessen.
Ja, in den kommenden Tagen wird es dann ja zum Glück ein paar Grad kühler. Mit bloßen Händen schaffen die Menschen in Venezuela die Trümmer ihrer Häuser weg, in der Hoffnung, noch Angehörige leben zu finden. An Tag 3 nach dem Erdbeben wird das immer unwahrscheinlicher. Es gibt bisher mehr als 1400 Tote, viele Verletzte und über 50.000 Vermisste. Unsere Reporterin Anne Demmer ist mittlerweile in Venezuela angekommen und hat dort mit den Menschen gesprochen.
Seit Mittwoch haben wir kaum geschlafen. Wir sind hier und geben alles. Wir wollen den Angehörigen eine gute Nachricht bringen. Aika stammt aus Maracay, 1,5 Autostunden von Caracas entfernt. Er hat sich freiwillig gemeldet, genauso wie der 25-jährige Carlos Quintero. Beide tragen Arbeiterhosen und Helme. Sie konnten ein Mädchen retten. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Gerade gab es ein weiteres Beben mit der Stärke 5,4. Wir mussten uns dann selbst erstmal wieder in Sicherheit bringen. Aber wir machen weiter, weil die Menschen es verdient haben. Hier warten Eltern, die ihre Kinder vermissen. Eine Mutter kam zu mir, als sie erfahren hat, dass ihr Kind nicht überlebt hat. Ein unfassbarer Verlust. Ein 11-stöckiges Haus war bei dem schweren Beben komplett zusammengestürzt, ein einziger Trümmerhaufen. Ein Schaufelbagger schafft Geröll beiseite. Dutzende Rettungskräfte warten auf ihren Einsatz. Mindestens 15 Menschen werden noch vermisst. Nur einige wenige der Helfer tasten sich auf dem Schotterberg selbst voran. Plötzlich wird es ganz still. Es gebe die Hoffnung auf ein Lebenszeichen, gibt der Einsatzleiter zu verstehen. Wilfredo Aguirre wartet hinter dem Absperrband. Er wohnt in der Nachbarschaft. Es sind schon mehr als 72 Stunden vergangen. Sie haben hier 5 Leichen rausgeholt. Mein Haus hat auch Risse. Wenn es jetzt noch mal ein starkes Beben geben würde, dann könnte es noch eine weitere, viel schlimmere Tragödie geben. Währenddessen suchen die Rettungskräfte in Maracay weiter in den Trümmerhaufen. Auch nach mehr als 72 Stunden geben die Angehörigen die Hoffnung nicht auf, ihre Liebsten lebend zu finden.
Anne Demmer war das mit Infos für NDR 2 aus Venezuela. Das Internet, das ist schon voll mit Highlights aus der Vorrunde der Fußball-WM. Und eins ist in der Nacht dazugekommen. Österreich hat es gegen Algerien buchstäblich in letzter Sekunde noch in die K.O.-Runde geschafft. Und einer hat deswegen vermutlich heute keine Stimme mehr. Der Kommentator vom ORF aus Österreich.
Österreich, noch einmal im Angriff. Warner, komm, lass uns den Ausgleich schießen. Dann bleiben wir drin, ansonsten fahren wir heim. Sabitzer auf Gregoric, köpfelt auf. Kalajdzic, 3-3! 3-3! Sascha Kalajdzic! 3-3! Jetzt sind wir dabei, Alter!
Ja, Glückwunsch an Österreich. Und das nächste Highlight kommt dann hoffentlich morgen. Da muss Deutschland gegen Paraguay spielen. Martin Roschitz aus dem NDR 2 WM-Team. Wie bereitet sich die Mannschaft auf die K.O.-Runde vor?
Das Abschlusstraining findet heute wieder hier im Quartier in Winston-Salem statt. Und zwar mit Nathaniel Brown, Linksverteidiger, der nach seinen Adduktorenproblemen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt ist und dem Bundestrainer damit gegen Paraguay zur Verfügung steht. Brown war ja bei der Niederlage gegen Ecuador von David Raum ersetzt worden und das mehr schlecht als recht. Also aufatmen bei Julian Nagelsmann. Ich glaube nicht, dass er weitere Wechsel plant. Also der viel kritisierte Pavlovic bleibt im Team. Kapitän Kimmich weiter Rechtsverteidiger und nicht im Mittelfeld, wie das ja von vielen Experten gefordert wird. Dann ist Abflug um 15.30 Uhr Ortszeit nach Boston, also 21.30 Uhr deutscher Zeit. Und Anpfiff ist ja morgen um 22.30 Uhr deutscher Zeit.
Ja, müssen wir wieder alle ein bisschen länger aufbleiben. Was glaubst du, wie gut sind die Chancen, dass Deutschland das morgen gewinnt?
Ich glaube, die sind besser, als viele das erwarten nach der Niederlage gegen Ecuador. Man hat ja gehört, ähnliche Mannschaft, auch körperlich unheimlich stark. Ich habe mir Gruppenspiele von Paraguay noch einmal genauer angesehen und fand sie jetzt nicht so physisch unglaublich stark wie Ecuador. Mhm. Sie haben zu Recht mit 1-4 verloren gegen die USA. Sie haben mit sehr, sehr viel Glück die Türkei geschlagen. Und gerade im Spiel nach vorn ist Paraguay maximal zweitklassig. Die besten Offensivspieler wie Almiron und Enciso, die sind bei Weitem keine Topstars. Diego Gomez, Mittelfeldspieler, der wichtig ist für das Spiel der Paraguayer, ist gelb gesperrt. Und im Normalfall sollte Deutschland dieses Spiel gegen Paraguay gewinnen. Im Achtelfinale würden dann vermutlich die Franzosen warten, aber so weit ist man noch nicht. Jetzt muss erstmal Paraguay geschlagen werden, aber die Chancen stehen sehr gut.
Ja, und NDR 2 schaltet dann natürlich morgen auch immer wieder rein in unserer NDR 2 WM-Show. Dankeschön für die Infos, Martin Roschitz.
NDR 2 Update, täglich um 12 und 17 Uhr.